Ich freue mich, immer wieder auch in eine andere Gemeinde mal zu kommen. Nicht, dass ich nicht gerne in Tittische wäre, aber es tut unheimlich gut, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen, andere Gottesdienste mitzuerleben, Ähnlichkeiten, Gleichheiten zu entdecken, Unterschiede zu entdecken, die ich fast immer sehr bereichernd finde. Und wo ich dann denke, hey, das kannst du auch mal mit nach Tittische nehmen, das können wir auch mal dort umsetzen, mal ausprobieren zumindest. Und so freue ich mich heute auch, hier in Pasau wieder mal sein zu können. Ich weiß nicht, wer von Ihnen und euch im Internet, in Facebook zum Beispiel unterwegs ist oder in anderen Plattformen. Da findet man immer mal wieder Gewinnspiele, die dann so in etwa wie folgt klingen. Zum Beispiel, aufgrund eines neuen und sehr erfolgreichen Jahres verlosen wir hier ein nagelneues BMW M3. Schon mal sehr seriös, ne? Zum 28.04.2016. Den Gewinner nennen wir hier auf unserer Seite. Möchtest du auch deine Chance nutzen und einen neuen BMW gewinnen und so weiter und so fort? Oder anderes Gewinnspiel. Traumhaus-Gewinnspiel. Wir verlosen zum 13. November ein Familienhaus für die ganze Familie. Klingt logisch. Gut. Die Teilnahmebedingungen sind einfach. Traumhaus mit gefällt mir markieren. Beitrag mit gefällt mir markieren. Gefällt mir, einmal groß, einmal klein geschrieben, gut, ja. Beitrag teilen und so weiter und so fort. Gewinnerin wird persönlich angeschrieben und dann natürlich noch zwei Glückskleeblätter mit vier Blättern dahinter. Das macht das Ganze dann doch glaubwürdig, ne? Oder auch ein Gewinnspiel, das gefühlt alle 8 Wochen mal wieder durch Facebook geistert, in genau dem gleichen Wortlaut, mit genau dem gleichen Kommafehler von unterschiedlichen, in Anführungsstrichen, Unternehmen gestartet. Das sind keine Unternehmen, die dahinter sind, das sind irgendwelche Privatleute, die sich dann Spaß draus machen. Keine Ahnung, welchen Antrieb man hat, solche Gewinnspiele aufzusetzen, die es gar nicht gibt. Saturn.Deutschland schreibt, aufgrund einer großen Lagerräumung erhielten wir iPhone 8 256 GB, die nicht in den Verkauf gehen können, weil, Kommasetzung sollte man beherrschen, vor allen Dingen, weil Mediamarkt genau den gleichen Kommafehler macht. Komischerweise, entweder die Leute sind da genauso dumm oder sie verkaufen uns genauso dumm. Ja, kann ich jetzt nicht genau erklären. Ich bin mal ein bisschen hämisch an der Stelle, Entschuldigung bitte. Ja, die nicht in den Verkauf gehen können, weil sie nicht richtig verpackt worden sind. Deswegen kann man die auch nicht verkaufen. Deswegen verschrottet VW auch reihenweise Autos, weil die eine Beule haben, die man nicht ausmachen kann. Freund von mir ist bei VW Boiler und beult die Autos halt aus. Ja? Also eine total an den Haaren herbeigezogene Begründung. Aber es schockiert mich immer wieder doch, wie viele Leute an diesen, in Anführungsstrichen, Gewinnspielen teilnehmen. Ja, ja, und man denkt, mittlerweile müsste es doch jeder wissen. Da gibt es nichts zu gewinnen. Diese 800 falsch verpackten iPhones gibt es nicht. Ja, sondern das ist einfach nur, ja, da will dich jemand für dumm verkaufen. Kennt man ja auch aus seinem eigenen Briefkasten, dass da wieder Post drin ist. Sie haben gewonnen! Cool, ich habe nie an einem Gewinnspiel teilgenommen, trotzdem gewonnen, das ist doch eine coole Sache, oder? Ja, und dann füllt man da irgendwie was aus und darf da irgendwie dann eine Heizdecke und Kaffeefahrt und wird dann dazu benötigt, für 800 Euro irgendeinen Mist zu kaufen, den man nicht braucht. Ne? Also trotzdem merkt man immer wieder, es machen Leute bei solchen, in Anführungsstrichen, Gewinnspielen mit, weil es doch so verlockend ist. Ach, wer würde nicht gern von uns mal einen neuen BMW haben oder ein Familienhaus für die ganze Familie oder wenigstens ein neues Handy oder so, ja. Und es sind nicht nur naive Teenager, so könnte man denken, die sich da bei solchen Spielen beteiligen, sondern auch durchaus intelligente, vernünftig denkende Erwachsene, die sich an diese Hoffnung klammern, es könnte ja doch was dran sein und ich könnte doch was gewinnen. Allerdings auf der anderen Seite, wenn wir in unsere Jahreslosung von diesem Jahr schauen, da wird ja auch ein Versprechen gemacht, was umsonst zu bekommen. Und wirklich nicht im Sinne von, naja, vergeblich, sondern im Sinne von kostenlos. Und inwiefern ist das da tatsächlich dann seriös, wenn man das so liest? Und inwiefern halten die Menschen das für seriös? Das heißt da ja in der Jahreslosung nochmal, Gott spricht, also beziehungsweise er verspricht es uns, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Offenbarung 21, Vers 6. Lebenslang lebendiges Wasser für lau. Wäre doch eigentlich mal eine schöne Sache. Ich weiß nicht, wie hoch eure Wasserrechnung so ist im Jahr. Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Und die so storniert zu bekommen, zu sagen, kriegst du lebenslang kostenlos, auch zu trinken dann und so, ne? Eine tolle Sache. Andersrum gibt es Flüssigkeiten, von denen ich mir denke, ja, dafür eine Flatrate zu haben, das wäre eine noch schönere Sache, ja. Aber, naja, geschenkt Gaul, ne? Das ist schon eine tolle Sache. Wenn man jetzt aber nochmal überlegt, an wen dieser Vers gerichtet war, vor 2000 Jahren, als er aufgeschrieben war, dann entdecken wir, dass das nochmal eine ganz andere Dimension bekommt, an Menschen in Israel vor 2000 Jahren. Ich weiß nicht, wer von Ihnen und euch schon mal in Israel war und es generell auch mitbekommen hat, das Thema Wasser ist in Israel nochmal ein ganz anderes als hier bei uns, ein viel prekäreres, ja. Es ist das Land, wo es Milch und Honig im Überfluss gibt und manchmal, wenn man da durchreist, denkt man, naja, der ein oder andere Liter Wasser wäre dann aber auch doch schön, wenn der noch da wäre, ja, dass der Wasserspiegel vom Jordan sinkt und das Tote Meer mehr und mehr austrocknet und so, ja. Also ist es doch ein ganz prekäres Thema in Israel. Und wenn ich dann wieder auf mich selber schaue, dann wäre ich manchmal ganz beschämt, wie ich doch mit diesem kostbaren Gut umgehe, weil wir es im Überfluss haben. 2017 war seit Jahrzehnten das regenreichste Jahr überhaupt hier bei uns. Ja? Einige Landwirte haben es mitbekommen, die Ernte ist zum Teil abgesoffen und so. Ne? Also da denken wir manchmal, ein oder andere Liter Wasser weniger wäre auch nicht schlecht. Aber wenn ich dann mal wieder überlege, nicht nur in Israel, sondern in vielen Ländern der Welt, ist Trinkwasser wirklich kostbar, das Lebenselixier. Und wie viele Liter ich da Tag für Tag im wahrsten Sinne des Wortes das Klo runterspüle, was man eigentlich trinken könnte, das ist doch irgendwo beschämend dann an der Stelle auch. Seitdem ich mir mal Gedanken drüber gemacht habe, achte ich da jetzt auch ein bisschen mehr drauf. In Israel ist es allerdings so, da muss man nicht erst als Erwachsener auf diese Idee manchmal kommen, naja, irgendwie könnte es da sparsamer sein, sondern da wird es den Kindern in der Schule bereits beigebracht, dass Wasser kostbar ist und wie man mit Wasser umgeht. Dass man beim Duschen zum Beispiel das Wasser auch auffängt. Bei mir läuft es einfach den Abfluss runter, ja, und dann anders verwendet. Vielleicht nicht gerade zum Tee kochen, aber dann doch irgendwie für die Toilettenspülung oder zum Blumengießen oder sonst was, kann man das immer noch nehmen. Bei uns geht es einfach in den Abfluss runter, literweise, weil es ja so schön bequem und warm ist, unter der Dusche zu stehen. Ne? Und Israel ist das halt ein anderes Thema, da wird darauf geachtet. Auch wenn viele Häuser dort mittlerweile fließend Wasser haben, ist es doch nochmal ein prekäreres Thema. Oder die Landwirtschaft, auch in Israel. Ja, da gibt es die sogenannte Tropfenbewässerung. Die Landwirte unter uns, die werden sich da besser auskennen als ich. Ja, aber das ist eine wesentlich effektivere Art und Weise, Pflanzen zu bewässern. Als ich damals in Israel war, wir haben auch so Bäumchen gepflanzt, wie man das halt so dann auch macht. Und da lagen dann quer über diesen Berg Wasserleitungen drüber. Und da waren dann so einige Stellen, wo immer ein bisschen Wasser rausgetropft ist. Und an diesen Stellen haben wir dann die Bäumchen gepflanzt und es wird dadurch nicht so viel Wasser verschwendet, sondern wirklich effektiv direkt zu den Pflanzen hingeleitet. Wie gesagt, mittlerweile haben aber auch in Israel die allermeisten Häuser fließend Wasser. Es ist nicht mehr so wie zu den Zeiten Jesu, als es halt irgendwo an einer zentralen Stelle einen Brunnen gab, den man mal mühsam gegraben hat. Unsere Wasserversorgung muss auch erst beschafft werden. Und Brunnen gebohrt und Leitungen gelegt und sowas, damit man das fließende Wasser hat, gar keine Frage. Aber damals war es eben so, man ist zum Brunnen hingegangen, wenn man kein Wasser mehr hatte. Man hat einen Krug runtergelassen, hat das Wasser hochgezogen, hat dann, was weiß ich, 20 Kilo, 30 Kilo mit nach Hause schleppen dürfen. Da ist das für uns doch heute wesentlich bequemer. Das heißt, wenn man das mal überlegt, in Ländern, wo es so ist, heutzutage noch mit dem Brunnen oder auch damals vor 2000 Jahren zu Zeiten Jesu, war Wasser nicht nur kostbar, sondern auch relativ schwer zu bekommen. Und in diese Situation hinein gedacht, klingt das Versprechen der Jahreslosung noch um einiges attraktiver. Wenn wir es jetzt mal vor Augen führen, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Also eine Wasserflatrate würde man heute sagen, Wasser kostenlos die ganze Zeit, lebenslang. Und sowas wünscht sich auch die Frau, von der wir gerade schon in der Einleitung gehört haben aus Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen. Wer vielleicht eine Bibel zur Hand hat oder so oder noch eine holen will, ich weiß nicht, ob ihr welche ausliegen habt, kann gerne nochmal mitlesen. Johannes 4, die Verse 1 bis 42 ist die komplette Geschichte dann drin. Ich erzähle sie nochmal ein bisschen freier nach und ein bisschen interpretierter an der Stelle. Und da war diese Frau also unterwegs, wie jeden Tag, in der größten Mittagshitze Richtung Brunnen. Größte Mittagshitze bedeutet nicht, naja, es geht mal über 25 Grad. Nein, da in Sychar, Samarien gelegen, ziemlich zentral in Israel, hat es dann auch mal gerne 40 Grad in der Mittagshitze im Schatten. Und so läuft sie durch die Gassen von Sychar. Und wahrscheinlich hat sie gewusst, dass die Leute, die in den Schatten der Häuser sitzen, ihre Köpfe zusammenstecken und über sie tuscheln. Über sie die Ehebrecherin. Über sie, mit der es kein Mann lange aushält oder vielleicht aushalten will. Denn immer ist sie schuld daran, wenn eine Beziehung zerbricht. Die Männer sind meistens fein raus. Scheidungsgrund war allein schon angebranntes Essen oder wenn dem Mann eine andere Frau besser gefallen hat. Die anderen Männer wurden sogar bemitleidet. Wer aber hat Mitleid mit ihr? Wer versteht sie? Außerdem ist sie Samaritanerin und wird wegen ihrer Herkunft allein schon zumindest von den Juden geächtet. Und deshalb huscht sie auch in der größten Mittagshitze zum Brunnen. Dann, wenn sonst kein anderer auf der Straße ist. Dann, wenn sich alle in ihren schattigen Häusern verkriechen. Endlich hat sie den Stadtrand erreicht. Dort draußen liegt der Brunnen, an dem sonst alle Frauen Wasser schöpfen. Es ist ein Hauptumschlagplatz für Neuigkeiten, für Gerüchte, ein Ort für Klatsch und Ratsch. Und vor allen Dingen, wenn sie auftaucht, verstummen die Frauen zunächst und stecken dann auffällig, tuschelnd die Köpfe zusammen. Hoffentlich denkt sie, hoffentlich bleibt mir es heute erspart. Hoffentlich ist heute niemand da. Bloß nicht gesehen werden. Aber wie sie vor das Stadttor trifft, sieht sie dort am Brunnenrand einen jüdischen Mann sitzen. Sie wird bereits gesehen. So ein Pech aber auch. Naja, wenigstens kommt er nicht aus dieser Gegend und kennt sie selber und ihre Vergangenheit höchstwahrscheinlich nicht. Hauptsache, der spricht mich nicht auch noch an, geht ihr durch den Kopf. Denn von Männern hat sie endgültig genug. Ihr letzter Mann hat sie belogen, betrogen, nachher auch noch ihr die Schuld gegeben, als die Beziehung in die Brüche ging. Und deshalb scheut sie die Ehe und lebt von nun an in wilder Ehe zusammen. Ehe? Nein, danke. Mittlerweile ist sie am Brunnen angekommen. Jetzt noch rasch das Wasser holen und dann nur schnell weg. Mit flinker Hand knotet sie den Brunnen an das Seil, lässt ihn den Krug an das Seil, den Brunnen habe ich gerade gesagt, ne? Den Krug an das Seil und lässt sie den Brunnen hinab. Und dann geschieht es plötzlich. Könnten Sie mir eine Kelle Wasser raufziehen? Ich habe Durst. Ich kann mir vorstellen, dass die Frau sich so sehr erschrocken hat, dass sie fast selber in den Brunnen gefallen wäre. Der Jude spricht sie an. Gerade sie, die Frau mit Vergangenheit. Er schaut der in die Augen, die man eigentlich nur aus den Augenwinkeln betrachtet. Er spricht die an, mit der man eigentlich nicht spricht. Er erwartet etwas von derjenigen, von der man sonst doch nichts erwartet. Sie zögert etwas. Soll sie dem Fremden tatsächlich etwas zu trinken geben? Was ist, wenn sie jemand sieht? Wird ihr dann nicht gleich wieder ein Strick daraus gedreht, dass sie sich auch mit fremden Männern einlässt und sowas? Ja? Außerdem ist der Fremde doch Jude. Eigentlich müsste der doch sehen, dass er es mit einer Samaritanerin zu tun hat. Eigentlich würde es ein Jude eher vorziehen, zu verdursten, als dass er sie um etwas zu trinken bitten würde. Und so kommt es zu einer echten Seltenheit zur damaligen Zeit, nämlich zu einer echten Kommunikation zwischen einem Juden und einer Frau aus Samarien. Und sie sagt, hey, du bist doch Jude. Wie kommt es, dass du mich um etwas zu trinken fragst? Der Fremde antwortet, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Trinken bittet, dann würdest du mich um das Wasser bitten, das du zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Jesus hat also Durst nach Wasser. Die Frau hat Durst nach Leben. Jesus verlangt es nach einer Erfrischung. Die Frau sehnt sich nach der Zugehörigkeit und Angenommensein. Jesus hat kein Schöpfgefäß für den 30 Meter tiefen Jakobsbrunnen. Sie hat weder Mittel noch Möglichkeiten, die Distanz, den Graben zwischen sich und der sie verurteilenden Gesellschaft zu überbrücken. Jesus sucht nach einer vorübergehenden Erfrischung. Sie sucht nach einer Erfrischung für ihr ganzes Leben. Sie sucht nach einer sprudelnden Quelle lebendigen Wassers. Aber wo kann sie eine solche Quelle, die ihre Sehnsucht stillt, finden? Insgeheim weiß das wahrscheinlich jeder von uns. Naja, wenn mein Leben halt aufgeräumt wäre und wenn ich mit mir selber und meinen Mitmenschen zufrieden wäre,
wenn ich echte Freunde hätte,
wenn ich mich selber akzeptieren könnte, wenn ich in geheilten Beziehungen, also in Frieden mit Gott, in Frieden mit mir selber und mit meinen Mitmenschen leben könnte, dann wäre das doch so, schon so eine Quelle. Aber wo finde ich eine solche Quelle? Mal mit Verlaub gefragt, finde ich so etwas bei den Frommen, bei den Menschen, die sich Christen nennen? Finde ich es in einer Kirche, in verschiedenen christlichen Gemeinden? Finde ich es hier in Pasau, in der Baptistengemeinde? Man könnte natürlich fragen, naja, wenn nicht hier, wo sonst? Aber mal ganz ernsthaft gefragt, haben wir hier in Pasau oder auch in Tiddische oder auch in Brome solche Frauen vom Jakobsbrunnen wohnen, die solche Sehnsucht haben, natürlich auch solche Männer wohnen? Würden sie hier die Erfrischung ihrer Sehnsüchte finden? Aber wo sollen sie die dann finden, wenn nicht hier bei uns? Bieten wir ihnen aber das lebendige Wasser an? Oder würden sie vielleicht sogar zu Recht befürchten, dass sie, bevor sie hier Wasser zu trinken kriegen, erstmal den Kopf gewaschen bekommen, wegen ihres Lebenswandels? Vielleicht bekommen sie es auch hier, weiß ich jetzt nicht. Ich will jetzt nicht sagen, alles ist garantiert. Ich kenne euch hier in Pasau nicht genau, ne? So genau. Vielleicht würden sie tatsächlich das finden, was sie suchen. Vielleicht erwarten sie es auch gar nicht und haben Vorurteile gegen die Gemeinde, auch bei uns in Tiddische oder so, ja, dass man merkt, okay, dass man im Gedanken hat, nee, da brauchst du nicht hinzugehen, da kriegst du sowieso keine Erfrischung. Dass es als Vorurteile uns gegenüber ist. Ja? Ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass die Frau am Jakobsbrunnen erwartet hätte, das lebendige Wasser bei dem Fremden am Brunnen dort zu finden. Auch wenn der sagt, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du zum Leben brauchst. Und ich will es dir geben. Und bei diesem Satz muss die Frau erstmal stutzen. Moment einmal, hat sie das richtig verstanden? Der Fußlahme dort am Brunnenrand soll der erhoffte und verheißene Erlöser sein, den Gott schicken wollte? Ein Heiland, der selber müde wird vom Pflaster treten und dem die Zunge am Gaumen klebt, wenn es heiß ist? So hatte sie sich Gottes Nähe nicht vorgestellt. Und weil sie nicht über ihre Nasenspitze ihrer bisherigen Vorstellungen hinaussehen kann, deswegen erkennt sie Jesus nicht. Aber das macht nichts, denn sie ist bereits erkannt. Während sie noch skeptische Rückfragen stellt, spricht Jesus eine heikle Frage bei ihr an. Er fordert sie nämlich auf: Geh und hole deinen Mann. Wie bitte? Ausgerechnet, das ist doch ihr Wunderpunkt. 5 zerbrochene Beziehungen, von dem, was in ihr selber zu Zerbruch ging, mal ganz abgesehen. An dieser Stelle wird für mich deutlich, dass Jesus uns ganz sieht, in unserer Ganzheit, mit all unseren Schwächen, mit all unseren Fehlern. Er guckt nicht nur auf unsere Fassade, die wir nach außen spiegeln, er guckt dadurch hindurch. Er sieht unsere Ängste, Sorgen und Nöte, er sieht unsere Sünden, er sieht alles das, was in unserem Leben zerbrochen ist. Alles das, was uns voneinander, aber auch von ihm trennt. Also, wir können Licht und Schatten unseres Lebens vor ihn hinlegen. Und dabei, das wird hier in der Geschichte auch deutlich, will auch die mit einbeziehen, die an uns schuldig geworden sind und natürlich auch die, an denen wir schuldig geworden sind. Geh und hole deinen Mann. Geh und hole deine Eltern. Geh und hole deinen 9-mal klugen Nachbarn, deinen ungerechten Lehrer, deinen verlogenen Klassenkameraden und bring deinen ekelhaften Werkstattleiter und den hinterhältigen Chef auch gleich noch mit. Und den fiesen Vereinskameraden und den Typen aus der Gemeinde, den du schon seit 8 Wochen nicht mehr gerade in die Augen gucken kannst, auch noch. Bring sie alle mit. Denn, so unglaublich es auch klingt, wir sind durchschaut. Jesus durchschaut uns. Wir werden erkannt. Wir können kein Spiel spielen, das alles unter den Teppich kehren. Vor Jesus sind wir wie ein offenes Buch. Und bei Jesus ist es allerdings so, er ist dabei nicht hämisch und rechthaberisch, sondern als wollte er sagen, ja, ich habe dich durchschaut wie so ein verlogenes Gewinnspiel bei Facebook, wo du nichts gewinnen kannst. Ich habe dich durchschaut. Du kannst eh nie zu mir kommen. Nein, gerade deswegen, weil ich schuldig bin vor Gott und Menschen, gerade deswegen gehöre ich zu Jesus. Wenn meine Schuld erkannt ist, wenn ich durchschaut bin, dann trennt mich das nicht von dem, der die Sünde vergibt. Nein, es bringt mich mit dem zusammen. Es verbindet mich mit ihm. Gerade den Einsamen und Ausgegrenzten will er Gemeinschaft schenken und den Zerstrittenen Versöhnung bringen. Die Frau am Jakobsbrunnen kommt da allerdings schon wieder in andere Konflikte. Schön und gut, alle Menschen haben Schuld und irgendwo will Gott uns Versöhnung bringen. Vor Gott sind alle Menschen gleich, aber die Juden sagen doch, dass Jerusalem der Ort sei, wo angebetet wird. Da darf sie als Samaritanerin nicht hin, weil sie aus Samarien kommt. Deswegen haben die Samariter auch einen eigenen Berg, den Garizim, auf dem sie Gott anbeten. Für den Juden natürlich nichts wert. Ja? Der sagt, Zion, Jerusalem, Tempel, das ist der Ort, an dem Gott wohnt, wo man Gottes Begegnung hat. Also ist sie wieder ausgegrenzt. Kulturelle und religiöse Barrieren versperren ihr den Weg. Sie ist jetzt ausgegrenzt nicht mehr, weil sie so viele gescheiterte Beziehungen hinter sich hat, sondern weil sie eine Samaritanerin ist, weil sie aus einem anderen Volk, aus einer anderen Kultur kommt. Sie möchte zwar gerne an Gott glauben und das tun, was er sagt, sie kann es aber nicht, weil politische und religiöse Barrieren es ihr verbieten. Es sind wieder neue Schranken, die ihr den Zugang zum lebendigen Wasser versperren. Und wenn wir jetzt wieder hier in unsere Region schauen, nach Passau hineinschauen, vielleicht sogar hier unter uns, bei uns, sitzt da vielleicht auch der ein oder andere, der sich sagt, Mensch, was die da in der Gemeinde machen, schön und gut, aber irgendwie, ich passe da nicht hin. Ich erlebe nicht das, was die da im Gottesdienst erleben. Ich war ja schon mal da, ich wusste nicht so genau, wann darf ich aufstehen, wann muss ich mich hinsetzen, darf ich applaudieren, wenn mir der Chor gut gefallen hat oder macht man das hier so nicht, darf man lachen, wenn was lustig ist oder gibt es hier einen Keller, wo man besser hingeht. Ich komme da einfach irgendwie nicht rein. Ich habe da so vieles schon drüber gehört und sowas, aber irgendwie ist es doch nichts für mich, ja. Ich kann auch nicht laut beten und kenne mich auch in der Bibel nicht so richtig aus. Außerdem haben die da irgendwie zwar schon eine deutsche Sprache, aber die ist irgendwie so verklausuliert, das klingt eher nach Kananäisch als nach allem anderen. Und mir ist es peinlich, wenn ich im Gottesdienst die Lieder nicht kenne und ach, irgendwie, ich bin scheinbar nicht gut genug, ich erfülle einfach nicht die Voraussetzungen. Irgendwie muss ich erstmal, bevor ich da hinkommen kann, muss ich da etwas ändern. Und diese Vorbehalte hat im Grunde ja auch die Frau am Jakobsbrunnen. Wie kann ich nach Jerusalem kommen, um anzubeten? Geht ja gar nicht. Und wisst ihr, was Gott ihr auf diese Vorbehalte antwortet? Er sagt es zwar nicht so wörtlich, aber die Antwort, die Jesus gibt, die muss die vom Einkaufen wiederkommenden Jünger total schockiert haben und jeden jüdischen Leser dieser Geschichte später auch noch. Jesus sagt nämlich, auf den Punkt gebracht, vergiss es. Vergiss den heiligen Berg, vergiss Jerusalem, vergiss den Tempel. Der Kontakt zu Gott ist an keine Örtlichkeit und an keine Rituale gebunden. Du kannst überall mit Gott reden, egal wo du bist, egal wer du bist, egal woher du kommst, sei es auf dem Schulhof oder am Arbeitsplatz oder daheim oder irgendwo am abgelegensten Winkel der Welt. Überall kannst du Gott begegnen und mit ihm reden. Wer sein Gebet ernst meint, wer Gott wirklich und ernsthaft gegenübertritt, der begegnet Gott auch im Alltag, ohne kirchliches Drumherum. Also dieser Brunnen, die Quelle lebendigen Wassers, ist gleich um die Ecke, sozusagen nur ein Gebet weit weg. Ich muss nicht sonst wohin pilgern oder irgendwie sonst was für eine Gegend oder ein Haus kommen, um den Lebensdurst gestillt zu bekommen. Seit Gott in Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, ist er immer und überall erreichbar. Seitdem treffen sogar Samaritaner und Ehebrecher, Ausgegrenzte und Verstoßene, Verlierer und Isolierte überraschend auf ihren Retter. Und so ist es auch bei der Frau am Jakobsbrunnen. Das hat sie jetzt begriffen. Jetzt läuft sie, die eigentlich von allen ausgegrenzt ist, in die Stadt und sucht Kontakt zu den Menschen, die sonst hinter den Fensterläden stehen und über sie tuscheln. Sie sucht Kontakt zu denen, deren Kontakt sie sonst bewusst gemieden hat, weil sie von ihnen gemieden wurde. Und plötzlich kann sie es nicht mehr für sich behalten. Sie muss es weitersagen, allen weitersagen. Ich habe den Erlöser gefunden. Ich habe den gefunden, der meine Sehnsüchte stillt. Ich habe lebendiges Wasser entdeckt. Wie genau die Geschichte dieser Frau jetzt ausgeht, das steht hier bei Johannes nicht geschrieben, ob die Frau wirklich nicht nur mit Gott, sondern auch mit ihren Mitmenschen ins Reine gekommen ist, das wissen wir jetzt nicht. Aber ich vermute es mal sehr stark. Und das Erstaunliche ist, finde ich, auch noch am Ende der Geschichte hieß es, Jesus blieb noch einige Tage in Sychar, ja, das heißt in Samarien. Mitten in Israel zwar gelegen, Samarien hat sozusagen Israel in Nord und Süd geschnitten und viele fromme Juden, die vom See Genezareth nach Jerusalem gepilgert sind, haben es gemieden, durch Samarien zu pilgern. Die haben lieber zweimal den Jordan überquert, um ja auch nicht durch Samarien gehen zu müssen. Und in diesem Landstrich, in Sychar, in dem Ort, blieb Jesus noch einige Tage. Auch das ist ja eine ganz besondere Aussage. Und der Evangelist Johannes berichtet, viele glaubten an Jesus, weil sie an das glaubten, was ihnen diese Frau über ihn sagte. Später glaubten sie an Jesus, weil sie ihm selbst begegnet sind. Ist das nicht erstaunlich? Da ist eine Frau, die von allen gemieden wird. Plötzlich ist sie Jesus begegnet, erzählt von ihm weiter und die Menschen glauben ihr das. Wem glauben wir denn, wer so ein Außenseiter ist? Also es muss so eine dermaßen lebensverändernde Wirkung gehabt haben, dass die Menschen ihr glaubten. Sie glaubten wirklich daran, dass sie den Messias gefunden hat. Man muss ihr das lebendige Wasser wirklich bei ihr erkannt haben, dass sie es hatte. Und das war die Begegnung mit Jesus Christus. Und später heißt es, glaubten sie an Jesus Christus selber, weil sie ihm begegnet sind. Das heißt, diese ausgegrenzte Frau war die Brücke für die Menschen zu Jesus Christus hin. Erst hat sie sozusagen den Weg freigemacht und dann später haben sie gemerkt, jawohl, Jesus ist wirklich der Messias. Er ist die Quelle lebendigen Wassers, von der auch in unserer Jahreslosung berichtet ist. Ich wünsche euch als Gemeinde für dieses Jahr, natürlich auch für uns in Tittische, dass wir viele Begegnungen mit dieser lebendigen Quelle haben. Denn diese lebendige Quelle ist kein leeres Versprechen, wo man angeblich ein BMW oder ein Haus oder ein Handy gewinnen kann, sondern es ist ernst gemeint. Gott selber verbirgt sich für dieses Versprechen. Dass Jesus Christus immer wieder neu meinen Durst stillt, dass dadurch auch ich auf andere Leute ausstrahlen kann sozusagen durch Jesus Christus, dass auch sie das lebendige Wasser bei ihm finden. Dazugehörigkeit, Liebe, Geborgenheit, Frieden, dass all die Sehnsüchte gestillt werden können. Ich glaube da ganz fest daran, dass das gelingen kann, weil ich es immer wieder auch selbst erlebe. Die Suche nach ihm, nach dem lebendigen Wasser, die wird garantiert nicht vergeblich sein. Aber das, was er gibt, ist ganz und gar umsonst, nämlich kostenlos. Amen.